700 Jahre vorher angekündigt, steht dann die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel in Lukas 2. Wir hören sie jetzt in der wieder etwas ungewöhnlichen Version der Basisbibel, aber das Gute daran ist, man hört sie vielleicht auch nochmal mit wacheren Ohren. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam, denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
Wir haben in der Gemeinde in den letzten Adventssonntagen drüber geredet, wie wir weiße Weihnachten feiern können. Und da wir uns auch des Klimawandels bewusst sind, haben wir das ein bisschen als Wortspiel benutzt und haben gar nicht darauf gehofft, dass es um die Jahreszeit vielleicht doch noch ein bisschen Schnee geben könnte, sondern wir haben das Wortspiel weiße Weihnachten benutzt zum Thema: Wie kann ich schaffen, dass meine Weste weiß wird? Wie kann ich Vergebung bekommen? Vergebung gegenüber Gott, gegenüber von anderen Menschen? Wie kann ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen auch rein und sauber halten, ohne dass da Stress gibt dazwischen? Und jetzt kommen wir an Weihnachten an. Wir kommen bei Weihnachten an und wir hören gerade aus dieser Geschichte: Uns ist ein Retter geboren. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, welches Christus der Herr in der Stadt Davids. Dieser Retter, der dafür sorgen kann, dass meine Weste weiß wird, der ist uns geboren worden. Da ist die Freiheit von Schuld und Sünde, von unseren inneren Treibern, von unserem Versagen. Da ist Versöhnung möglich zwischen Gott und Mensch. Und er macht dir dieses Gnadengeschenk der Vergebung. Ich weiß nicht, wie es dir geht rund um Weihnachten, aber Weihnachten ist immer eine relativ stressige Zeit. Ich habe im dritten Advent schon erzählt, dass meine Frau Tabea gemeint hat: Christian, du bist schon wieder in Weihnachtsstimmung. Und was sie damit gemeint hat, war, dass ich gereizt bin. Ich hoffe, dir geht's besser rund um Weihnachten. Aber es gibt auch da Nachweise dazu, dass Weihnachten die Zeit ist der meisten Familienstreits, wo es am meisten Krach gibt, auch zwischenmenschlich. Und wir es umso mehr brauchen, dass wir erkennen, wo kriegen wir Vergebung her. Thomas hat ein bisschen erzählt, was uns 2024 gerade so bewegt hat. Das sind Kriege, da ist dieser Terroranschlag in Magdeburg. Und immer wieder müssen wir Menschen feststellen, aus uns heraus kriegen wir es vielleicht nicht alleine hin. Wir denken ja oft so von uns, wir sind alle gut und wir verhalten uns gut und jeder strengt sich an. Aber irgendwie merken wir immer wieder, wir scheitern. Wir scheitern zwischenmenschlich. Wir scheitern auch in dieser Beziehung zu Gott, dass wir es auch da das Gefühl haben, wir können es Gott doch nicht recht machen. Und umso mehr wird es Zeit, dass Weihnachten kommt. Umso mehr brauchen wir diese weihnachtliche Botschaft von den Engeln, zu sagen, euch ist ein Retter geboren. Da gibt's jemand, der dich, der mich rettet. Ich möchte euch einen zweiten Text zu dem, den Thomas schon aus Jesaja vorgelesen hat, vorlesen, und zwar aus Jesaja 61. Hier wird nochmal genau beschrieben, was denn dieser Retter machen wird, dieser Messias, der dann durch Jesus auf die Welt kommt, was sein Auftrag ist. Ich lese euch Jesaja 61, die Verse 1 und 2a. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn. Diese Freudenbote prophezeit und ruft es in alle Welt raus. Es gibt Freiheit. Es gibt diese Möglichkeit, frei zu sein und ein Leben in Freiheit zu leben. Und für wen ist Jesus in diese Welt gekommen? Für die Elenden, für die zerbrochenen Herzen, für die Gefangenen, die Gebundenen, für die Menschen, die Gnade brauchen. Und ein kleiner Hinweis darauf, für wen Jesus in die Welt kommt, gibt uns die Weihnachtsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte kommen ganz verschiedene Leute vor. Da kommen weise, gebildete Männer aus dem Morgenland vor. Da kommen einfache Zimmermänner vor. Eine Frau, die wahrscheinlich noch relativ jung ist und ungewollt schwanger wird. In der Weihnachtsgeschichte kommt Ochsen, Esel vor. Aber wir wollen uns heute die Hirten angucken. In unserem Krippenspiel im ersten Gottesdienst haben die Hirten sich gegenseitig beschimpft. Du Dödel, du Schlaumeier. Und ehrlicherweise ist es wahrscheinlich eine ganz gute, gutes Nachspielen der Hirten damals gewesen. Wir lesen aus dieser jüdischen Gesellschaft zu der Zeit, dass Hirten so ziemlich der unterste vom untersten Stand war. Wenn reiche Leute einen Schlägertrupp gebraucht haben, haben sie Hirten beauftragt. Die kamen dann und haben kurz mal dem anderen Bescheid gegeben und dann war das geklärt. Also das würde heute sagen, das war so ein bisschen die Mafia von Israel. Hirten waren vor Gericht nicht zugelassen, weil man davon ausging, wenn Hirten kommen, die lügen eh. Und Hirten durften den Tempel nicht betreten. Aus ganz einfachen Gründen, weil sie auf dem Feld keinerlei Möglichkeiten hatten, diese ganzen Reinheitsgebote und Feiertage und sonst was zu halten. Die haben einfach 24 Stunden geschafft. Viel Wasser hatten sie wahrscheinlich da in der Wüste auch nicht, um sich zu reinigen. Und haben sich auch noch so ziemlich an keine geistliche Regel gehalten. Spannend, oder? Zu diesen Menschen kommen diese himmlischen Chöre. Zu diesen Menschen kommt ein Engel und verkündet, euch ist heute ein Retter geboren. Ich weiß nicht, mit wem du dich in der Weihnachtsgeschichte identifizierst, aber ich identifiziere mich doch manchmal mit diesen Hirten. Relativ einfach. Ich kann mir manchmal nicht so viel einbilden auf mein Wissen, auf das, was ich kann, auf was ich hinkriege. Ich merke immer wieder, mein Leben ist vielleicht auch nicht so erfolgreich, wie ich es gerne hätte. Und diese Hirten auf dem Feld, die diese Sehnen nach Freiheit haben, nach Anerkennung, die abhängig sind von so vielen Dingen, die erinnern mich daran, für wen Jesus auf diese Welt gekommen ist. Jesus ist gerade für uns an den Punkten in unsere Welt hineingekommen, wo wir versagen. Da, wo wir es nicht im Griff haben. Wo wir merken, wir schaffen es nicht, Frieden zu halten. Wir kriegen es halt nicht hin, friedvoll miteinander umzugehen. Wir kriegen es nicht hin, uns nicht gegenseitig zu verletzen. Ich habe schon im ersten Gottesdienst erzählt, ich habe heute im Radio gehört, die Top 10 Sprüche, die man so am Weihnachtstisch bringen sollte. Und die Nummer 1 hat mir richtig gut gefallen. Die Nummer 1 war, also, ich wollte noch mal kurz über mein Erbe reden. Wann könnte ich denn von euch mit meinem Erbe rechnen? So könnte man mal so ein Weihnachtsessen beginnen, oder? Und wenn ihr wollt, dass es eskaliert am Tisch, dann macht es doch mal. Ich merke immer wieder, wir kriegen es manchmal selbst für ein Abendessen nicht hin, Harmonie zu halten. Wir kriegen es manchmal selbst da nicht hin, uns zurückzuhalten, uns nicht gegenseitig zu verletzen. Wir schaffen es mal mit irgendeinem blöden Spruch, mit irgendeinem Wort, mit irgendwas, wo wir wieder reingelangt haben, wo wir doch wieder merken, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Vergebung. Und wir verbrauchen diese Vergebung miteinander im Zwischenmenschlichen, aber wir brauchen auch diese Vergebung zu Gott hin, nach oben. Dass er immer wieder sagt, nee, ich habe die Sachen, die du schlecht machst, ich trage die ans Kreuz. Ich heile dein Herz, wenn es zerbrochen ist. Wenn du elend bist, dann habe ich Freiheit für dich. Wenn du gefangen bist in irgendwelchen Süchten, in irgendwelchen Themen, in irgendwelchen Dingen, die dich beschäftigen, in irgendwelchen Gedankengebäuden, ich kann dir Freiheit schenken. Und ich rufe über dir aus ein Gnadenjahr des Herrn, wie wir gerade im Jesaja gelesen haben. Das ist gute Botschaft. Das ist Rettung, die wir brauchen und die wir als Menschen immer wieder auch benötigen, um miteinander klarzukommen, aber auch um mit Gott klarzukommen. Ich finde es so cool, dass in dieser Weihnachtsgeschichte die Engel nicht im Tempel aufgetaucht sind und gesagt haben, ich komme jetzt erstmal zur religiösen Elite, sondern ich komme zu den Untersten, die es am nötigsten haben. Ich komme zu den Menschen, wo ganz klar ist, die haben eine Not. Die sind nicht reich, die haben es nicht geschafft in ihrem Leben. Die sind zu den Ausgestoßenen, die außerhalb der Ortschaften auf dem Feld bei den Schafen im Stall schlafen. Zu denen kommt Jesus, zu dem kommen die Engel. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Hirten nachher zurückkommen, dann haben wir gerade am Ende der Weihnachtsgeschichte gelesen, in Lukas 2,20, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott. Die Umstände waren genau die gleichen. Sie gehen wieder zurück in ihren Alltag, zurück zu ihren Herden, zurück zu den Tieren, zurück in die Wüste, zurück da, wo sie nichts gelten in ihrer Gesellschaft. Aber sie priesen und lobten Gott. Da gab es Veränderung. Und diese Veränderung ist diese gute Botschaft für uns. In der Situation, wo du drin bist, vielleicht nimmt Gott dich nicht aus dieser Situation raus, aber er ist mittendrin. Er kommt rein in unsere Realität. Das ist die Weihnachtsbotschaft, dass hier ein Kind in unser Leben reinkommt und plötzlich so einen ganz, ganz anderen Herrschaftsanspruch auf unser Leben hat. Zurückgehen diese Hirten mit Jubel und mit Lobpreis. Ich möchte euch eine Geschichte heute erzählen. Und zwar, das ist die Geschichte von Johannes Falk, die mich berührt hat, als ich sie gehört habe. Das ist der Autor des Weihnachtslieds »O du Fröhliche«. Und was mich berührt hat, ist seine Lebenssituation. Der Mann hat rund um 1800 in Weimar gelebt. Ein paar Jahre bevor dieses Weihnachtslied geschrieben wurde, 3 Jahre vorher waren die großen französischen Kriege, also wer in Geschichte aufgepasst hat, die Schlacht von Austerlitz, da haben Kaiser gegeneinander gekämpft. Man nannte es nachher die Völkerschlacht, das sind Menschen en masse gestorben bei diesen Schlachten rund um 1800. Und dieser Johannes hat in Weimar gelebt, zusammen mit Goethe damals und Herder. Da waren ein paar berühmte Leute unterwegs. Und er hat nach dieser Schlacht 1813 mit diesen verschiedenen Armeen ist eine Seuche durch dieses Land gezogen. Und er hat 1813 von 7 Kindern 4 Kinder verloren, die alle innerhalb von zwei Wochen an Scharlach gestorben sind. Und sein Umfeld war so, dass rund um diese Armeen gab es Massen von Kindern, von Waisen, von Witwen, die mit dieser Armee unterwegs waren und mit denen mitgezogen sind. Und er hat gemerkt, wie täglich Kinder bei ihm an die Tür geklopft haben, die komplett verhungert waren, denen es nicht gut ging, die verzweifelt waren. Und er selber hat am Anfang seines Lebens mal Theologie studiert, ist dann aber ein totaler, ja, er hat angefangen, satirische Verse zu schreiben. Goethe hat mal über ihn gesagt, das, was er da geschrieben hat, hat noch nie einen Menschen glücklich gemacht. Also es müssen bitterböse Briefe gewesen sein und Texte, die er da verfasst hat. Und in diese Situation hinein und in dieses Leid hinein wird sein Herz irgendwann weich. Es wird beschrieben, wie ein kleiner italienischer Junge an seiner Tür klopft und ihm erklärt, dass er weder Vater noch Mutter hat, dass er ein Kriegsweise ist. Und er, der gerade selber 3 Kinder verloren hat, fängt an, Kinder aufzunehmen. Baut in Weimar ein Rettungshaus gegen die Stadtgesellschaft, die sich wehrt, die ihn nicht haben will, die ihn versucht zu verhindern. Aber er hat ein paar reiche Freunde. Goethe setzt sich für ihn ein, Herder setzt sich für ihn ein, fangen an, an den richtigen Stellen dafür zu sorgen, dass er Geld bekommt. Und er fängt an, den Kindern Wahrheiten über das Christentum beizubringen. Und seine eine Möglichkeit ist, dass er ein Lied schreibt über die 3 wichtigsten Feste des Christentums, über Weihnachten, über Ostern und Pfingsten. Er schreibt 3 Strophen. Die erste Strophe kennen wir bis heute. Das ist diese Strophe von O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die anderen 2 Strophen, die kennen wir gar nicht mehr. Die gnadenbringende Osterzeit und die gnadenbringende Pfingstzeit singen wir eigentlich nicht mehr. Und weil es diesen kleinen italienischen Jungen gibt und sein Freund Herder ist so jemand, der Volkslieder sammelt. Und der nimmt eine alte sizilianische Weise, die damals die sizilianischen Fischer auf den Booten gesungen haben. Eigentlich ein katholisches Lied, wo es um Maria geht. Diese Liedmelodie nimmt er und schreibt O du fröhliche daraus. Und 1816 ist zum ersten Mal, dass in diesem Rettungshaus mit diesen Kriegsweisen zusammen dieses O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit gesungen wurde. Mich hat es berührt, in was für eine Situation hinein. Eigener Verlust von Kindern, gerade eine Riesenschlacht um ihn rum, die passiert ist in Weimar. Tausende von Toten, Tausende von Kriegsweisen. Und seine Idee ist, einen Text zu schreiben über O du fröhliche. Ich glaube, da bekommt diese Weihnachtsfreude noch mal eine ganz andere Tiefe in uns. Und ich weiß nicht, wie weit du diese rettende Botschaft von Weihnachten schon angenommen hast. Wie weit du auch spürst, da ist Weihnachtsfreude in dir, darüber, was Jesus in dein Leben reingebracht hat. Welche Rettung er dir anbietet. Aber wenn wir das ernst nehmen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und sagen, ja, ich brauche diese Vergebung von dir für meine Schuld und meine Sünde, dann kommt eine Weihnachtsfreude. Und dann kannst du auch in den schlimmsten Umständen singen, O du Fröhliche. Weil eine große Freude darin ist, dass Jesus in dein Leben kam, dass er dich gerettet hat von Schuld und Sünde und dass er dir auch hilft, dass deine zwischenmenschlichen Beziehungen bereinigt sind. Wenn dir vergeben wird, kannst du auch anderen Menschen vergeben. Wenn du selber beschenkt bist durch Gnade, kannst du auch Gnade mit anderen Menschen haben. Und diese Weihnachtsbotschaft, die wollen wir jetzt zusammen singen. Wir wollen O du Fröhliche samt den Strophen, die danach ein Mann, der bei ihm im Haus ihm geholfen hat mit den Kindern, der hat dann die Strophe 2 bis 4, die wir mittlerweile kennen, dazu gedichtet. Und wir wollen zusammen aufstehen und jetzt O du Fröhliche singen. Und ich würde mir wünschen, wenn du so aus ganzem Herzen singen kannst. O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit.